Ja, hallo, Merhaba und Salam Alaikum. Willkommen zur vierten Ausgabe des Bellypod Podcasts. Die Musik, die ihr gerade gehört habt, die stammt von der CD Iron Min Al Shark. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und das war der Titel Tabla Tamam. Ja, das ist auch wieder GEMA-freie Musik von dem orientalischen Musiker Bassam Ayub, der in Wiesbaden lebt und arbeitet. Ja, und in dieser Ausgabe werdet ihr mal zwei Interviews hören. Zum ersten Interview, da kam ich wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde, nämlich ziemlich überraschend. Vor gut 2 Wochen trank ich nämlich nichts ahnend morgens meinen Entspannungskaffee, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, als plötzlich das Telefon klingelte. Eigentlich hatte ich erwartet, dass mein Mann am anderen Ende der Leitung sei, doch es war jemand anderes. HR4, guten Tag, tönte es aus dem Hörer. Mein Name ist Christiane Wagner. Ups, da war ich ziemlich überrascht. Musste erstmal schlucken und hab dann mal nachgefragt, ja, was führt sie zu mir? Ja, Hintergrund des Anrufes war dann eine kleine Reportage über orientalischen Tanz im Zusammenhang mit Sport und Gesundheit. Kurzerhand habe ich dann ein kleines Zusammentreffen organisiert mit ein paar von meinen Tanzfrauen und ich muss sagen, es waren vergnügliche, ja gut, 1,5 bis 2 Stunden, die wir mit Frau Wagner verbracht haben. Und aus dem aufgezeichneten Material entstand dann folgender Beitrag, der am 14.09. um 8.45 Uhr auf Sendung ging.
Das ist seit einigen Jahren sogar anerkannte Sportart. Und Bauchtanz ist Lebensfreude pur. Christiane Wagner hat es ausprobiert bei der orientalischen Tanzgruppe Atesh Azar in Darmstadt.
Christa Petzold tanzt seit 10 Jahren.
Es ist einfach komplett stimmig. Die ganzen Körperbewegungen, die schöne Musik dazu in dieser tollen Frauenrunde mit unserer tollen Trainerin und dass die Männer mal außen vor sind und wir einfach nur Lebensfreude pur haben können.
Maria Simon hat ihre chronischen Rückenschmerzen weggetanzt.
Der orientalische Tanz trainiert die Rumpfmuskulatur einfach in einer Art und Weise, die den Rücken stärkt, die Haltung verbessert und das hat mir Schmerzen, die ich von Jugend an hatte, definitiv genommen.
Ihre Trainerin ist Corinna Jedamczyk. Vor 15 Jahren hat sie den orientalischen Tanz für sich entdeckt.
Ich kenne keinen Tanz, der so vielseitig ist wie das orientalische. Man lernt nie aus. Es ist unerschöpflich.
Auch wenn die Zuckerpuppe von der Bauchtanztruppe mittlerweile in die Jahre gekommen ist, hierzulande haftet dem orientalischen Tanz immer noch etwas Anrüchiges an. Zu Unrecht, sagt Corinna Jedamczyk. In den Ländern des vorderen Orients wurde und wird er keineswegs nur aufgeführt, um die Sinnenlust von Männern anzufachen. In Ägypten und der Türkei wird er vor allem bei Hochzeiten und anderen großen Familienfesten aufgeführt.
Aus der Tradition heraus ist es eigentlich das geschlossene Kleid, was im Vordergrund steht und nicht das zweiteilige, sehr leicht bekleidete.
Das sogenannte Cabaret-Kostüm, BH, Gürtel, weiter Rock, entstand in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als der orientalische Tanz in Amerika seinen Siegeszug antrat. Den Begriff Bauchtanz prägte übrigens ein Europäer. Der französische Romancier Gustave Flaubert benutzte ihn in seinem orientalischen Reisetagebuch. So viel zur Geschichte. Nun zur Praxis. Ganz wichtig die Grundhaltung. Füße parallel zueinander leicht ausgedreht, die Knie locker lassen, das Becken leicht nach hinten kippen, den Oberkörper aufrichten.
Sie müssen das Gefühl haben, an Ihrem Schopf zieht jemand Sie wie eine Marionette nach oben.
Ich bin bereit für den Grundschritt.
Wir setzen den rechten Fuß nach vorne, der linke bleibt hinten und wir belasten zurück. Dann setzen wir den rechten Fuß nach hinten, belasten drauf. Und setzen den linken Fuß wieder nach vorne.
Dazu der Beckenschwung.
Okay, und vor am Platz, rück am Platz, vor am Platz, rück
am Platz.
Also Grundschritt passt schon bei mir, oder?
Ja, das kann man so stehen lassen, ja.
Es bräuchte wohl noch einige Trainingsstunden, bis mir gelingt, womit sich die meisten Europäerinnen schwer tun beim orientalischen Tanz.
Dass man lernt, seine Muskelgruppen so zu beherrschen, dass man den Oberkörper getrennt vom Unterkörper bewegen kann.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass orientalischer Tanz Wohltat ist für Körper, Geist und Seele.
Ja, dann haben wir noch viel Spaß. Und wenn Sie auch Interesse am orientalischen Tanz haben, unser Hörerservice hat Infos über die Tanzgruppe aus Darmstadt unter 069 15 55 100. Einfach anrufen bei uns. 069 15 55 100.
Na, ich würde sagen, das war trotz der Spontanität doch recht zufriedenstellend, was dann da zusammengekommen ist. Und jetzt folgt etwas Geplanteres, nämlich das, was ich eigentlich in diesem Podcast vorhatte. Im Rahmen des Bellypod möchte ich nämlich auch hin und wieder mal bekannte Tänzerinnen aus Deutschland vorstellen, die auf ihre ganz eigene Art den Bauchtanz oder orientalischen Tanz hier in Deutschland geprägt und auch teilweise von den Anfängen ab begleitet haben. Und ja, ich bin ganz glücklich, dass ich als erste die Rehan aus Frankfurt meinem Mikrofon gestellt hat, weil ich die Rehan auch schon seit vielen Jahren kenne und auch sehr schätze. Die Tänzerin Rehan ist seit Beginn der Bauchtanzwelle hier in Deutschland mit dabei und hat dem orientalischen Tanz an vielen Stellen ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Rehan gilt als eine der Handvoll von Spezialistinnen innerhalb der deutschen Bauchtanzszene. Bellety ist ihr Steckenpferd, aber ich glaube, wir lassen sie doch jetzt mal selber zu Wort kommen. Und ich freue mich darauf, wenn Rehan nach dem nächsten Stück, nämlich dem Akkordeon Bellety von Bassam Ayub, aus dem Nähkästchen plaudert. Hallo Rehan, ich bin richtig glücklich, mal hier bei dir zu sein. Hier in der recht nahe Grabenstraße war ich ja auch noch nicht in dem Studio. Ja, und ich bin heute mal hier, um dich ein bisschen auszuquetschen.
Okay.
Okay,
wunderbar. Freut mich, dass du hier bist. Chiara, ich glaube, ich nenne dich lieber mit dem Künstlernamen, oder?
Mir ist das vollkommen egal. Kannst auch Corinna sagen.
Na also, gut, schauen wir mal, was mir gleich über die Lippen kommt.
Genau.
Es ist schön, dass du da bist. Freut mich.
Ja, Rehan, du bist schon ganz, ganz lange hier im Geschäft, sozusagen, im orientalischen Geschäft.
Ja. So. Willst du die Jahreszahlen wissen?
Das würde mich mal interessieren. Wie lange bist du jetzt dabei?
Also angefangen mit dem orientalischen Tanz, das heißt aber jetzt nicht in der Szene präsent sein, habe ich glaube 79.
Wow, da habe ich noch gar nicht an OT gedacht.
Ja, bitte jetzt nicht rechnen. Und ganz wie man das hier in deutschen Landen getan hat, mit amerikanischer Unterstützung. Es waren damals so ein paar Amerikanerinnen in Deutschland unterwegs. Und da hatte ich ganz kurz Unterricht. Die Dame ging dann wieder zurück in die Staaten. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht zu schauen, was ist hier in Frankfurt. Und da gab es dann so die Anfänge, Sittlinde und ihr Einzugsbereich. Also ja. Sittlinde war selbst eigentlich noch ein Frischling. Und ihre Schülerinnen, die natürlich dann auch ganz fleißig schon selbst unterrichtet haben, waren nach heutigen Kriterien eigentlich keine wirklichen Lehrerinnen. Die haben selbst ein halbes Jahr oder so Unterricht gehabt. Aber ja, im Land der Blinden ist der einäugige König. Also war man glücklich, dass man überhaupt jemanden gefunden hat. Ich war dann
ja, das waren ja richtig die Anfänge.
Ja, dann, ne? Ich war dann bei einer Dame und wir haben, ich vergesse es nie, die große didaktische Leistung. Wir haben dann eine Stunde 60 Minuten lang den Hüftkreis zu George Abdosi gemacht.
Oh weh, ja.
So fing es an. Mhm. Und ich muss allerdings sagen, ich hatte relativ schnell dann die Nase voll. Ich habe in jener Zeit dann auch in Anfang der 80er meinen derzeitigen Mann getroffen. Mhm. Ein Araber. Ich will es jetzt nicht genauer definieren, aber er ist kein Ägypter und kein Libanese, denn das sind ja eigentlich keine wirklichen Araber. Und er hat gesagt, nee, also, was ihr da macht, das ist nichts. Und dann meinte ich, du hast doch keine Ahnung. Sagte, nee, ich habe keine Ahnung, aber arabisch oder orientalisch ist das nicht, was ihr macht. Ich kann es nur aus dem Bauch raus sagen, naja, das habe ich akzeptiert. Mhm. Weil es war mir ja klar, er ist in der Kultur aufgewachsen.
Ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich nach Ägypten. Und dann habe ich ihn eingepackt und dann haben wir eine Neckermann-Pauschalreise gebucht und sind nach Ägypten. Ich hatte im Vorfeld Kontakt zu einer Tänzerin gesucht dort, einer ganz normalen Tänzerin, keinem Superstar, einer Frau, die in Kairo einen guten Namen hatte. Und natürlich sprach sie kein Wort Englisch, außer okay. Und ich konnte dann auch in etwa so viel Arabisch. Ja, und dann habe ich den ersten Abend damit verbracht, dass mein damaliger Freund gedolmetscht hat. Und dann hat sie gemeint, nö, und beim Arbeiten brauchen wir keine Männer. Dann hat sie mich am nächsten Mittag einbestellt. Und ab da bin ich dann erstmal mit ihren kleinen Schwestern und dann später mit ihr durchs Wohnzimmer geturnt, ohne Mann und die Verständigung. Irgendwie hat sie dann auch geklappt. Das heißt, ich habe es eigentlich so gelernt, wie man es dort lernt.
Vom Learning by Doing.
Genau.
Genau. So, na, Augen auf und durch sozusagen.
Ja, ja. Ja, und ich meine, das hat sich dann irgendwann verselbstständigt. Ich sage immer, der orientalische Tanz ist irgendwo ein Monster. Wenn man dieses Monster gewähren lässt, ergreift das von dir gänzlich Besitz.
Ja.
Von deiner Seele, von deinem Denken.
Das ist wahr.
Und das war dann letztlich auch so. Ich hatte ja noch mal einen Bürojob, den ich, ja, irgendwo hatte ich mich damit arrangiert. Ursprünglich mal ungeliebt, aber dann später doch. Ich habe ja auch ordentlich verdient. Und als ich dann anfing zu tanzen und die Auftritte mehr wurden, habe ich gesagt, also irgendwie passt es nicht mehr. Ja, und dann kam das Schicksal und ich hatte die Entscheidung nicht mehr zu treffen. Man hat, das heißt, ich habe mich eigentlich fast schon selbst mit wegrationalisiert in dem Job. Man hat mir eine Abfindung angeboten und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie, ich probiere es, kann ich davon existieren? Und wenn ich sage davon, dann waren das Auftritte und es war nicht Szene. Ich war nicht in der Szene. Es gab eigentlich zu jener Zeit immer zwei Szenen. Es gab die Tänzerinnen und Begeisterten, die so sich in den deutschen Kreisen bewegt haben, so hauptsächlich hier im Frankfurter Raum um Sittlinde herum. Und es gab einige wenige, die getanzt haben, eigentlich für Orientalen, bei Orientalen. Und das waren dann diese zwei Szenen, hatten wenig Berührungspunkte oder sie haben sich sogar in gewisser Weise angefeindet.
Ah, war das schon damals so?
Ja, also Menschen sind immer gleich.
Ja, war das so zu der Zeit, wo du dein erstes Studio da eröffnet hast?
Das in Wiesbaden.
Das in Wiesbaden, genau.
Ja, ja, ja. Das war Anfang der 80er, ich glaube 83 oder 84. Also Wiesbaden war für mich eigentlich in jener Zeit viel wichtiger als Frankfurt. Mhm. Es gab in Wiesbaden das erste arabische Restaurant. das auch Tanz angeboten hat. Und es gab relativ viel türkische Restaurants, die Tänzerinnen hatten damals.
Das hatten wir ja heute weniger. Es gibt ja nur noch ganz wenige, die Tanz mit anbieten.
Ja, und da waren also sehr viele Amerikanerinnen tätig. Ja, Wiesbaden in der Volkshochschule habe ich mal unterrichtet. Das war mein Einstieg in den Unterricht. Ich habe zwar hier in Frankfurt angefangen, in einer Nachbarschaftshilfe, aber dann mehr in Wiesbaden gemacht. Und dann war das für mich fast naheliegend, mein Studio in Wiesbaden aufzumachen.
Jo.
Hatte eigentlich keine wirkliche Lust zu unterrichten, aber ich glaube, das war eine Strömung der Zeit. Das haben einige andere auch Studios gemacht, auch die Amon Colin in jener Zeit. Und naja, habe ich gedacht, mache ich das auch. Ich sage es jetzt schon mal so locker, so habe ich es nämlich auch gesehen. Ich habe eigentlich viel mehr selbst getanzt und es hat mir auch mehr Freude gemacht. Ich habe ein paar Kurse gemacht. Ich denke mir, die ich gemacht habe, habe ich mit Sicherheit sehr ordentlich gemacht. Ich habe immer noch Kontakt, wenn auch losen, zu Schülerinnen von damals. Es gab sogar eine Schülerin, die jede Unterrichtsstunde exakt in ein Heft eingetragen hat. Das hat sie mir vor Jahren mal gezeigt. Ich habe gedacht, ich zerfließe.
Wow, also das ist ja schon... Ja, in der Schule wird man sagen, Streber.
Also es war wirklich, es war erstaunlich. Und aber geschäftlich gleich null. Ich habe also Workshops angesetzt, habe keine Werbung verteilt, habe die Zettel bei mir am Schreibtisch gelassen. Und also ich hatte eigentlich keine Lust auf diesen ganzen Organisationskram. Unterrichten wäre ja okay gewesen, aber Organisation nicht. Und ich habe es dann relativ schnell auch wieder zugemacht, ich glaube nach anderthalb Jahren.
Ah, okay.
Und habe mich dann wieder mehr aufs Tanzen und ich sag's mal so locker aufs Tingeln verlegt. Also Tingeln heißt für mich, wir haben ja als orientalische Tänzerinnen keine Festengagements in einem Theater gehabt. Also das längste war mal in einem Club 3 Monate oder einen Monat. In der Regel waren das Monatsverträge. Und Frankfurt, die Umgebung, hat eigentlich in jener Zeit sehr viele Möglichkeiten des Auftretens gehabt. Wir haben eigentlich jeden Abend Arbeit gehabt und an den Wochenenden richtig viele Gigs. Also es war ein Fulltime-Job.
Ja, das hat man ja heute leider nicht mehr.
Nein, ne?
Also, es hat sich ja doch ein bisschen was verändert.
Es hat sich viel verändert. Mhm. Auch die Ansprüche an die Tänzerinnen, die waren damals standardmäßig halt, du warst Unterhalterin. Du hast in der Regel mit Live-Orchester gearbeitet. Das waren zwar kleine Gruppen, nicht zu vergleichen mit den Orchestern, die die Tänzerinnen in Ägypten haben, aber es waren zum Teil auch sehr gute Musiker. Die Musiker haben sich meistens innerhalb Europas ausgetauscht. Also vom Club in London wurden sie nach Paris geschickt, kamen dann auch mal nach Frankfurt und. Also das war schon so eine Sache, die war laufend in Bewegung. Und die Engagements der Tänzerinnen gingen auch über Mundpropaganda. Das heißt, also es ging nicht darum, das Hochglanzprospekt zu haben. Ich weiß, ich hatte eigentlich ganz viele Jahre überhaupt keine Visitenkarten. Ich hatte gar nichts.
Ja, heutzutage undenkbar.
Ja, also es ging darum, ich bin Tänzerin und keine Grafikerin oder ich muss mich nicht präsentieren. Mhm. Wer mich engagieren will, der sieht mich und sieht meine Qualitäten oder auch nicht, mag mich oder eben nicht. Und daraus resultierten die Engagements. Es ging nicht darum, sich im Vorfeld werbemäßig darzustellen. Das war eher sogar verpönt.
Ah, okay. Kann man sagen, das Geschäft ist härter geworden mit den Jahren jetzt?
Es hat sich verlagert. Wir haben unsere Leistung auf der Bühne bringen müssen und nur da. Und heute, mir hat mal vor vielen Jahren eine Kollegin in Sachen Messeorganisation gesagt, hier brauchst du eigentlich ein mittelmäßiges Produkt und eine super Verpackung. Und das ist absolut die Sache. Das super Produkt und die mittelmäßige oder schlechte Verpackung verkaufst du nicht. Und ich denke, es ist dahingehend, es hat sich sogar noch verstärkt.
Ah, okay.
Ja, und bei den Tänzerinnen, wir mussten wirklich tänzerisch was bringen und das hat sich eben niedergeschlagen darin, dass du Engagements hattest oder du hattest sie eben nicht. Ganz einfach. Mhm. Sofort auf dem Konto. Mhm. Oder im Baren. Damals wurde noch sehr viel über Bargeld gemacht.
Ja, heute ist ja sehr viel von Geld die Rede, auch in den Foren hier. Wie ist die Bezahlung? Also wie verkaufe ich mich? Wie soll ich für 50 Euro tanzen und dann dafür dreimal die Woche oder lieber nur für 150 und dann nur einmal im Monat? Ist der Kampf um die Engagements so härter geworden?
Also er ist in gewisser Weise härter geworden, aber ich würde sagen, er hat sich eigentlich verlagert. Ich meine, die Szene, auch damals, wenn wir von der Szene sprechen, von einer Tänzerinnen-Szene, ist mehr zugunsten der Amateure gegangen. Ein Amateur kann sich's immer leisten zu sagen, ach, dann mache ich es nicht oder ich mache es billiger. Und das ist natürlich tödlich. Wir hatten auch damals schon Tänzerinnen, die mühsam ausgehandelte Preise dann unterlaufen haben. Und irgendwo waren sie sich gar nicht im Klaren darüber, dass sie sich langfristig selbst geschadet haben. Die Bezahlung im Verhältnis, wenn wir mal schauen, Kaufkraft und das, was du bekommst für die Leistung, ist sehr viel schlechter geworden.
Ja, das habe ich auch schon festgestellt.
Wir haben in den frühen 80ern in einem Restaurant für einen Auftritt, das waren meistens zwei Teile, haben wir 200 Mark bekommen, in schlechter bezahlten Restaurants 150. Und man sollte allerdings im Kopf behalten, das kann man nicht einfach durch zwei teilen. Richtig. Die D-Mark hatte eine höhere Kaufkraft. Also es war damals schon ein ordentliches Geld. Und ich schaue, für wie wenig heute die Mädchen tanzen. Und das sind häufig auch ganz ordentliche Tänzerinnen. Die haben ordentliche Kostüme und alles. Aber es ist einfach so, es gibt zu viele. Und da ist diese Verschiebung in Richtung Amateur-Dasein. Ja. Wir Profis haben immer gerechnet. Man muss rechnen, sonst geht es ja nicht. Ja. Und das sind so Sachen, die haben sich nicht geändert. Vielleicht zum Nachteil.
Ja. Ja? Ja, das kann man so sagen. Der orientalische Tanz, hat er sich verändert? Hat er sich gewandelt? Also war es früher anders?
Möchtest du jetzt auf den deutschen Markt in Bezug
nehmen? Ja, ich...
Oder insgesamt?
Also ich beobachte das ja auch schon ein ganzes Weilchen, dass sich das immer mehr fusioniert mit irgendwelchen modernen, mit Hip-Hop, mit Latein, mit Salsa, mit Tango, mit... Ja. Allem Möglichen. Ist es eigentlich dann noch orientalischer Tanz?
Also da ich fragst da auch du so gerade bisschen, die Richtige.
Ich habe da auch ein bisschen Probleme mit, das dann so als orientalischen Tanz zu sehen.
Also bei mir ist der Fokus immer noch auf orientalisch, sprich der Nahe Osten. Und ich meine, der Tanz hat sich zwar gewandelt, alles wandelt sich etwas, aber im Rahmen dieser Kultur. Also für mich ist der orientalische Tanz in der Art und Weise, wie er dargeboten wird, wann, wo, in welcher Form, immer noch orientalisch. Wir haben verschiedene Veränderungen, Entwicklungen, die sind ganz normal, die gibt es immer. Tanz, körperlicher Ausdruck ist was Lebendiges, Musik verändert sich, also das ist ganz leicht auch nachzuvollziehen. Aber das, was hier im Westen angestellt wird, kann ich auch nicht als Entwicklung sehen. Es hat etwas mit unserer globalen Gleichmacherei zu tun. Es hat auch ganz viel mit Dilettantismus zu tun. Hört sich böse an, ist auch böse, weil es eigentlich was ganz Schlimmes ist, mit Besserwisserei und einfach mit einer nicht vorhandenen Einschätzung der Realitäten. Es gibt viele Frauen, die vielleicht auch gute Intentionen haben, die dann ihren nicht vorhandenen Stil als eigenen Stil bezeichnen oder die Fusionen hernehmen um einfach sich zu ersparen, tiefer in die Materie einzudringen. Okay. Oder die meinen, in kurzer Zeit ein Jahrhunderte, Jahrtausende altes kulturelles Erbe zu beherrschen. Da gibt es Aussagen wie der orientalische Tanz bietet mir nichts Neues mehr, ich muss jetzt dies, das und jenes dazu machen. Oder ich kann von niemandem mehr was lernen. Ja, das ist leider Gottes Gang und Gäbe. Und da haben wir eine Entwicklung, die ist schon zum Stirnrunzeln. Die ist nicht schön. Also früher haben die Leute, glaube ich, ein bisschen mehr noch so an sich gearbeitet. Mhm. Es gibt heute auch Frauen, die arbeiten an sich, die richtig viel Zeit und körperliche Aktivität verwenden. Mhm. Aber es ist oft die Betrachtungsweise. Vielleicht wollen die auch was ganz anderes. Vielleicht wollten sie im Ursprung mal Balletttänzerinnen werden und sind einfach zu alt gewesen, als sie anfingen. Da ist man ja sehr schnell zu alt, da ist man ja schon mit 10, 12 zu alt.
Ja, ja.
Oder sind zu üppig vom Körper und suchen jetzt eine Betätigung, die ähnlich des Balletts ist, sagen, aber dann mache ich orientalischen Tanz. Nur es ist nicht genauso zu sehen. Es sind nach wie vor unterschiedliche Welten. Und das ist das, was mich so ärgerlich macht an unserer, jetzt sage ich bewusst, Tanzszene. Man lebt von einem super guten Marketing, man lebt davon, den Leuten irgendetwas zu verkaufen in Richtung, da tanzt ihr besser auf der Bühne, orientalisch. Die tanzen vielleicht besser auf der Bühne, aber es ist nicht orientalisch. Und dann sind wir bei meinem ganz schlimmen Feindbild beim Etikettenschwindel.
Ah, okay.
Wenn ich einen Rotwein kaufe und auf dem Etikett steht Rotwein, hat sich mein Geschmack schon im Vorfeld auf Rotwein eingestellt. Mhm. Da kann ein noch so guter Weißwein da drin sein oder Traubensaft. Ich werde enttäuscht. Und so ist es oft beim Tanz. Das, was man als orientalisch hier vorgesetzt bekommt. Tut mir leid, es ist nicht orientalisch. Und deshalb muss ich sagen, nee, gefällt mir nicht. Der Tanz an sich mag sehr gut sein, mag sehr interessant sein, sehr ausdrucksstark. Aber mein Geschmack war auf was anderes ausgerichtet.
Kann man sagen, dass oftmals dann die Seele einfach fehlt? Gefühl im Tanz?
Man muss sich darauf einlassen, ein orientalisches Gefühl. Ist ein anderes als ein westliches, weil natürlich das kulturelle Umfeld anders ist.
Ja.
Ich habe hier, das ist auch etwas, was ich in meinem Unterricht oft feststelle, ich habe ja nun doch viele Frauen, die schon so ganz fertige Tänzerinnen sind, die auch einen guten Namen haben, die kommen dann irgendwann zum Unterricht und dann merken sie, dass wir hier nicht stehen und ihnen applaudieren, obwohl sie das von der Bühne her gewöhnt sind, sondern dass man sie, wie man so schön sagt, mal auf den Pott setzt und sagt, Moment, was hast du da gerade gemacht? Dein Körper sagt guten Morgen, du wolltest aber doch guten Abend sagen. Hast du dir jemals überlegt, dass die Körpersprache auch in den Bewegungen sitzt? Dass deine Körpersprache was anderes ist? Dass du auch in dieser Musik aufgehen muss. Du kannst die Musik nicht auf Zählen reduzieren. Und es gibt halt viele, die das zwar unterrichten, in Anführungszeichen, aber die es selbst nicht wissen. Also wenn ich sehe, dass jemand Makam oder Makamat unterrichtet oder in einem Workshop anbietet, dann sage ich, es tut mir leid. Ich habe mit vielen Leuten aus der Musikbranche, Profis, Leute, die Konservatorium besucht haben, Leute, die selbst unterrichten am Konservatorium, darüber diskutiert und die sagt mir, tut mir leid, ich komme von der westlichen Musik, ich verstehe nichts davon, es ist total kompliziert.
Ja.
Und ich weiß, dass ein orientalisches Musikstudium, was so weit geht, dass man es versteht und wieder erklären kann, so hoch angesiedelt ist, dass hier keiner von Workshop zu Workshop tingeln kann, der diese Ausbildung hat. Und dann sage ich mir, wozu muss man das auch wissen? Man muss einfach den Leuten nur die Wege zeigen, damit umzugehen. Mhm. Man muss nicht hochgestochen reinschreiben, ihr müsst das auszählen und auswendig vortragen können. Mhm. Und da, das ist so das, wo ich mich drüber aufrege, dass die Leute, die Schülerinnen in dem Sinne, auch missbraucht werden. Mhm. Das ist ein Missbrauch von deren Gutgläubigkeit und deren Kaufkraft.
Mhm. Ich denke mal, es ist auch so ein Problem der westlichen Welt, weil die ja doch mehr so, die wollen das alles so irgendwie bürokratisieren, mhm. sage ich mal.
Ja, ja in Listen auffassen, ja. auszählen mhm. können. Mhm. Man muss genau eine Wirksamkeit belegen können, mhm. nur das geht nicht, weil das schon alleine diesem orientalischen Lebensgefühl entgegensteht. Mhm. Ich erinnere mich auch, das waren meine Anfänge, ich habe ja anders gelernt, wie ja. ich erzählt mhm. habe, dass ich lernen musste zu zählen beim Tanzen. Ich habe es im Rahmen meiner unterrichtenden Tätigkeit ja. erlernen müssen. Und dann las ich irgendwann mal ein Interview mit Mona Said, wo sie sagte, sie flog aus einem Unterricht raus, weil sie nicht zählen konnte. Und dann habe ich gedacht, bist ja in guter Gesellschaft.
Ja,
schön.
Also man kann braucht man sich ja nicht zu verstecken.
Dann, ne? Eine wunderbare ja. Tänzerin sein, ohne zu zählen. Und mhm. ich weiß mittlerweile auch von Orientalen, auch von Tänzerinnen und auch von Tänzern, die sowohl eine Ballettausbildung hatten und sich auch dann dem orientalischen Tanz lehrend verschrieben mhm. haben, dass sie sagen, zählen passt nicht zum orientalischen Tanz.
Ja, das ich habe jetzt nicht. Festgestellt, ich unterrichte ja auch und ich schreibe auch Choreografien. Und wenn ich das auszähle, komme ich manchmal an Punkte in der Musik, wo es mit dem Zählen gar nicht mehr ja, passt.
Genau.
Ne? Wo ich dann einfach... Wo ich dann einfach mal so, ja, jetzt machen wir mal das und das, ne? So einfach in den Unterricht reinbrülle, war ich einfach mit dem Zählen da.
Das muss auch nicht sein, weil du kannst Emotionen nicht auszählen. Mhm. Und die Musik sind eigentlich eingefangene Emotionen, die du als Tänzer in deinem Körper sichtbar machen sollst. Und das kannst du nicht auszählen. Also mein Spruch ist immer, bei den Anfängern zähle ich, mhm. in der Mittelstufe versuche ich es denen abzugewöhnen. Mhm. Und die Fortgeschrittenen müssen einfach mhm. es hören. Die Musik mhm. sagt genau, mhm. was kommt.
Ja, also manchmal habe ich so Punkte, wo ich dann sage, hört ihr das nicht? Da ist die Trommel, da müsst ihr das machen.
Genau.
So. Ja. Aber da ist dann aber keine Zahl. Exakt. Es gibt einfach keine ja. Zahl dann an dem Punkt.
Also das ist mhm. mir ganz wichtig auch. Und mhm. das ist etwas, was so auch diese Unterschiede in der Tanzauffassung beschreiben kann. Wirklich die grundlegende Einstellung zu dem. Und man kann den orientalischen Tanz nicht verständlicher machen, indem man ihn in der Sache verändert. Und das passiert zum Teil in mhm. unserer modernen Tanzszene. Man möchte ihn
schematisieren.
Man möchte ihn zwar aufwerten, sicher, mhm. das verstehe mhm. ich auch, mhm. aber man wertet ihn nicht auf, indem man ihn zu so einem ja, Ballett zweiter Klasse macht. Mhm. Das geht mhm. nicht. Er ist eine eigenständige Ausdrucksform. Mhm. Und man soll ihn doch bitte schön so belassen. Und wenn man sich nicht die Mühe machen möchte, da hinein einzutauchen, mhm. dann muss man eben europäische Tänze tanzen mhm. oder westliche, in Anführungszeichen. Mhm. Aber diese Zwitterkisten, ich finde sie nicht gut, weil sie weder der einen noch der anderen Sache gerecht werden. Mhm. Ja.
Ja,
so viel zur Szene.
So viel zur Szene, genau. Ja, jetzt mal noch mal kurz zurückschwenken. Du bist ja auch Gründerin der Orienta gewesen.
Also, ja, unter anderem.
Na, als ich so angefangen habe zu tanzen, da war ja die Orienta so die größte Messe, die man so besuchen konnte.
Ich muss natürlich der Wahrheit die Ehre geben, ich war es nicht allein, ich habe es nicht allein verbrochen. Ich hatte eine Partnerin, jetzt bekannt unter dem Namen Jamila. Und wir haben das Kind zusammengeboren und auch eine Weile begleitet. Mhm. Jamila hat sich dann halt relativ schnell wieder rausgelöst. Mhm. Aber es war von der ganzen Idee und Organisation unser beider Kind.
Mhm. Ah ja, okay.
Aber Orienta ist ja jetzt meine Vergangenheit.
Ja, du hast dich ja da verabschiedet sozusagen.
Ja.
Ne, so dich zurückgezogen aus dem Organisieren dieses riesen Mega-Events.
Jedes Ding hat seine Zeit und ich hatte es dir im Vorgespräch schon gesagt, wenn du irgendwann vor lauter Organisation merkst, dass deine persönliche Kreativität auf der Strecke bleibt, wenn du merkst, dass das, was du eigentlich in deinem Leben ändern wolltest, nämlich für mich war es raus aus dem Büro, hin zu kreativem Schaffen, nicht mehr möglich ist, dann ist es Zeit zu sagen, ich muss jetzt noch was ändern. Mhm. Und ich habe gedacht, die Orienta hat mir gut gedient, ich sage es schon so. Mhm. Ich habe natürlich auch der Orienta als Messe gedient, aber auch die Messe hat mir gedient. Mhm. Aber jetzt ist es Zeit, dass ich mich wieder auf andere Sachen konzentriere. Und mir macht es sehr viel Spaß, jetzt junge Tänzerinnen zu coachen, die zu begleiten, über das, was man im Tanzunterricht lernt, hinaus. Ich habe jetzt wieder eine neue bekommen, hört sich gut an, gell? Aber wo ich sage, da ist ganz viel Potenzial da. Sie kann Bewegungen leicht nachvollziehen, aber sie hat überhaupt keine Ahnung, wie es im Geschäft abläuft. Sie ist ein Mädchen, das blauäugig in die Welt guckt und denkt, alle sind lieb und alle sind gut. Die auch keine Ahnung hat, dass ein Kostüm dazu da ist, eigentlich den Körper hervorzuheben und nicht etwas, wo man für eine Firma Reklame läuft. Solche Dinge verstehe ich halt unter dieser Tänzerinnenbegleitung. Natürlich machen wir das, was der normale Privateinzelunterricht ist, aber es geht sehr viel weiter hinaus. Also es ist schon so ein bisschen eine Impresario-Tätigkeit auch. Mhm. Also ich schaue auch, wenn ich Anfragen habe, dass ich natürlich dann aus den Reihen die Jobs vergebe.
Ja, und dann habe ich dann noch ein großes Feld gesehen, wo du dich betätigst, die Bastet.
Ja.
Die ist ja auch... Also seit ich mich erinnern kann, seit ich tanze orientalisch, ist die Bastet da.
Oh, ja, stimmt, die Zeit vergeht schnell.
Ja.
Es gab sie ja 5 Jahre als Printmagazin und dann irgendwann, wie gesagt, meine kaufmännische Vorbildung und mein Blick für die Realität ist dann immer noch da. Dann habe ich gesagt, es rechnet sich überhaupt nicht und habe sie dann als Online-Magazin eingestellt und so existiert sie im Moment. Ich muss sagen, ich bin im Moment nicht glücklich, weil ich kein Verkäufer bin und ich werde es auch wohl nicht sein. Das heißt, mit anderen Worten, die Bastet kann ja nur existieren, wenn Anzeigen drin sind, also Werbebanner.
Ja.
Und Akquise dafür ist für mich das Schlimmste.
Oh ja,
ich kann das nicht und ich bin natürlich auch nicht gut. Und vielleicht, weil ich mir sage, ich bin nicht gut, bin ich auch nicht gut darin. Mhm. Jedenfalls, ich habe überhaupt kein Problem zu schreiben. Ich denke, ich habe über die vielen Jahre ein großes Wissen, was ich natürlich auch erhalten möchte und weitergeben möchte. Und ich finde, das ist auch schön, weil die Bastet ja kostenfrei, da muss man sich nirgendwo einloggen, nichts. Man kann da drin lesen, man kann gucken, man kann daraus lernen. Das möchte ich auch weitermachen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, irgendwo müssen wir halt auch existieren.
Ja, ja, klar.
Das ist der Punkt. Und nur für Umarbeiten, wie man so schön sagt, es geht langfristig nicht. Ich habe auch andere Ehrenämter. Und da arbeite ich dann, da weiß ich, da ist es für um.
Genau. Wie wäre es denn mal so für die Zukunft mit einem Buch?
Oh ja.
So, also ich denke mal, du hast so viel angesammelt in all den
Corinna,
Jahren.
Ich glaube, ich stehe mir da selbst im Wege. es gibt eine Sammlung, ich habe mit einer Frau, die in meinen Kursen öfters mal, auch ist, soweit es ihre Zeit erlaubt, das ist eine promovierte Germanistin, hatte ich mal angefangen, das Projekt ein bisschen zu konkretisieren. Sie hat gesagt, sie macht so die hintere Arbeit, sie ist sehr organisatorisch ganz fit und natürlich, sie weiß auch, wie man sowas wirklich angeht. Sie hat dann beruflich sich anders orientiert, hat weniger Zeit, die Sammlung existiert noch, meine Ansprüche sind noch schlimmer geworden. Ich möchte eigentlich alles belegt haben und ich möchte überall gewisse Quellen angeben können, nur es ist auf dem Gebiet sehr schwer. Und das ist das, wo ich sage, ich stehe mir selbst im Wege. Das, was ich heute vielleicht schreibe, das zweifle ich vielleicht in 5 Jahren an.
Ja, dann könnte man doch eine Zweitauflage starten.
Ja, ich bin pedantisch.
Eine verbesserte Auflage dann.
Ja.
Das machen doch auch viele.
Ich weiß, das sind alles so Sachen. Ich gebe zu, in der Beziehung, man sagt immer, ich sei nicht deutsch. In der Beziehung bin ich sehr deutsch. Ich bin korinthenkackerisch deutsch in der Richtung. Das heißt, wenn ich etwas wirklich für die Nachwelt in der Richtung hinterlasse, soll es zumindest so sein, dass ich sage, okay, man kann es auch als wirklich Nachschlagewerk heranziehen. Und ich weiß, gerade auf unserem Gebiet gibt es so viele Bücher, wo ich immer sage, naja, sind nett.
Ja.
Ich möchte halt mehr abliefern als nur etwas, was nett ist. Das ist mein Anspruch. Und ich glaube, ich werde dem nicht gerecht. Also die Idee ist noch immer da. Eventuell werde ich mal was machen. Aber im Moment gibt es 1000 Sammlungen und fliegende Blätter. Und es gibt auch ein Projekt, wo ich sehr im Moment sehr, sehr ja, fast wie so ein Bluthund dran bin. Aber es gibt halt auch ganz viele Ungereimtheiten, auch auf dem Gebiet. Und es gibt kaum zugängliche Quellen.
Oh weh.
Ja, andererseits, okay. Das macht es ja gerade so spannend. Deshalb, ich weiß es nicht, warten wir es ab.
Ja, genau, dann bin ich gespannt auf die Zukunft und wohin es dann die Rehan führen wird.
So,
und ja, freue mich auf ein nächstes Interview mit Rehan.
Gerne, gerne mal wieder.
Okay, na, tschüss.
Ciao, ciao.
Ja, mit dem Titel Benny Ubenak, der jetzt gerade angespielt wurde, ebenfalls von Bassam Ayub, möchte ich mich heute von euch verabschieden. Vorher habe ich allerdings noch einen kleinen Tipp für die Leseratten unter euch. Zum einen ein etwas älterer Artikel, erschienen in der Bastet, zu lesen, zurzeit auf Bastet Online im Archiv, der handelt über Kunst als Sport, auch im Hinblick auf den orientalischen Tanz. Geschrieben hat den Artikel Dr. Med Sabine Hanke und das war so im Jahr 2007, 2008. Aber ich denke, der hat nichts von seiner damaligen Aktualität verloren. Weiterhin ist mir ein kleiner Artikel heute über den Weg gelaufen, sozusagen, als ich im Internet gesurft habe, und zwar im Spiegel. Der Artikel handelt über den Tänzer Sadiel aus Berlin und ich fand ihn recht amüsant zu lesen und auch recht interessant zu lesen vor allen Dingen.
weil man hört ja doch etwas weniger von den männlichen Kollegen in der Bauchtanzszene. Ja, und jetzt sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
المره